Breitbandbesprechung.
Wie viel Hass kursiert tatsächlich im Netz? Ist es wirklich so, dass Hass und Fake News die Debatten dominieren? Das wollten die Journalisten von netzpolitik.org wissen und haben im Rahmen des Political Speech Project in verschiedenen Ländern Europas Facebook-Kommentare und Tweets analysiert. Unter anderem rund 10.000 Wortmeldungen, die an deutsche Bundestagsabgeordnete geschickt worden sind. Das Resultat der Datenanalyse haben sie jetzt veröffentlicht. Und ich habe darüber mit Alexander Fanta gesprochen. Er war an dem Projekt beteiligt. Zuerst habe ich ihn gefragt, zu welchem Ergebnis man denn gekommen ist.
Was wir dann gesehen haben in den Daten ist, dass tatsächlich nur ein relativ kleiner oder für uns überraschend geringer Anteil an tatsächlichen beleidigenden oder Hasskommentaren zu finden war. Aber diese Zahl hat sich sehr stark gesteigert bei denen, wenn Politiker irgendwas schreiben über so heiße Themen. Also wer über Geflüchtete schreibt, wer über den Islam schreibt, wer positiv über Migranten schreibt oder die AfD kritisiert, der kriegt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel wütende und vor allem auch beleidigende und hetzerische Antworten zu hören.
Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel zeigen, was da genau passiert?
Wir haben das Beispiel von Michael Brandt herausgegriffen, ein CDU-Abgeordneter. Das war insofern interessant, weil das jetzt nicht so der gewesen wäre, wo man das vielleicht erwartet hätte. Und Michael Brandt hat etwas geschrieben, hat einen Besuch von AfD-Politikern in Syrien kritisiert. Und er hat eine sehr scharfe Sprache gewählt dafür. Und er hat tatsächlich dann wirklich sehr, sehr viel wütende, hasserfüllte Kommentare bekommen. Also Leute, die gesagt haben, ja, also er sei selber ein Hassprediger und die ihn beleidigt haben, die ihn attackiert haben, die ihm gedroht haben. Und was wir gesehen haben im ganzen Datensatz ist, dass das immer wieder passiert. Immer wieder, wenn Abgeordnete zu diesen Themen schreiben, kriegen sie diese Art von sehr, sehr emotionalen, sehr hasserfüllten und zum Teil auch strafrechtlich relevanten Kommentaren.
Michael Brandt ist ja ein deutscher Politiker, aber Sie haben ja zufällig ausgewählte Politiker aus ganz Europa untersucht und deren Accounts in den sozialen Netzwerken. Wenn wir jetzt aber nur mal auf die deutsche Seite schauen, gibt es hier Besonderheiten? Ist die Debatte hier in Deutschland toxischer oder zieht sich das so quer durch die EU-Länder, die Sie untersucht haben?
Also wir haben uns ja Frankreich, Italien und die Schweiz neben Deutschland noch angesehen. Was auffällig war, ist, in Italien, wo wahrscheinlich das politische Klima generell ein bisschen hitziger ist, haben sie wesentlich mehr beleidigende Kommentare gefunden. In Deutschland konzentriert sich aber hingegen der Hass viel mehr auf diese Debatte um Migration, Geflüchtete und Islam. Das war sehr deutlich. In Frankreich zum Beispiel war die Zahl der sexistischen Beleidigungen gegen Politikerinnen viel höher. Das konnten wir jetzt für Deutschland nicht feststellen. Wenn man generalisierend was sagen würde, dann würde man sagen, Deutschland ist vielleicht im Umgang mit weiblichen Abgeordneten ein wenig korrekter, aber im Gegenzug da ist die Debatte viel aggressiver, wenn es um das Thema Migration geht.
Sie schreiben in Ihrer Studie, dass man nicht von einem diffusen Hass im Netz sprechen kann, sondern dass Hassrede eher, wie Sie auch schon sagten, in rechten Diskursen zum Beispiel konkret auftaucht und überall da, wo Politiker über Migration und ähnliche Themen sprechen. Könnte man demnach sagen, dass die Stimmung nicht grundsätzlich toxisch ist im Netz, sondern dass es wirklich auf bestimmte Diskurse beschränkt ist?
Wir gingen mit der Annahme rein, wir werden an vielen Orten viel verschiedene Formen von Hass oder Beleidigungen finden. Und das hat sich so eigentlich nicht bestätigt. Das ist interessant, wenn man das kontrastiert mit Italien, wo es sehr kontroverse und bösartige Diskussionen gab um jetzt das Thema Impfpflicht. Das war jetzt nicht so klar rechts-links. In Deutschland hingegen, bei den 20, 30 Posts von Politikern, die am meisten kontrovers und am meisten Beleidigungen auf sich sind, waren fast alle davon zu diesen Themen Islam und Geflüchtete. Wir haben dann nochmal alle Kommentare, die in irgendeiner Weise auf unserer Skala bewertet worden sind als beleidigend, nochmal durchgesehen und haben versucht, das grob in links oder rechts einzuteilen. Und das Ergebnis war sehr überraschend. 6 von 10 dieser Kommentare waren ganz klar rechts. Bei ca. 30% konnte man es nicht sagen und nur ein sehr kleiner Anteil waren in irgendeiner Weise links. Das ist jetzt natürlich wieder ein Ausschnitt, ein zufälliges Sample, ein Monat, war auch nur der Untersuchungszeitraum. Es ist wirklich nur ein Schnappschuss, aber trotzdem, wir hatten den Eindruck, dass es eben diesen diffusen Hass nicht gibt, dass man das nicht sagen kann. Was man sagen kann, ist, es gibt ganz konkrete rechte Diskurse, wir haben wenig anderes gefunden.
Haben Sie sich auch Gedanken darüber dann gemacht, als die Ergebnisse vorlagen, was man dagegen tun kann? Es gibt ja schon einige Tools, es gibt das NetzDG, es gibt Ansätze, dass die Plattformen mit künstlicher Intelligenz eben Hassbotschaften perspektivisch rausfiltern wollen. Was haben Sie für eine Idee, wie man am besten vorgehen sollte?
Also ich glaube, das Thema ist grundsätzlich schwierig. Wir glauben nicht, dass man es rechtlich lösen kann und wir glauben auch nicht, dass man es technisch lösen kann. Also Mark Zuckerberg hat sich vor den Kongress gestellt und gesagt, wir werden künstliche Intelligenz einsetzen gegen Hassrede. Und ich glaube an das nicht so recht. Einerseits, weil Algorithmen werden nie so clever sein, die feine Linie der menschlichen Sprache zu erkennen. Also man kann ja mit ein paar gut gewählten Worten jeden Algorithmus austricksen. Das ist mal das eine. Und auch der rechtliche Ansatz. Das NetzDG treibt die Plattformen dazu, dass sie viel löschen. Auch Sachen, die Grenzfälle sind, auch Sachen, die eigentlich von freier Rede geschützt sein sollten. Und das ist nicht der richtige Ansatz aus unserer Sicht. Also wenn man einen Diskurs aufrechterhalten will, sowohl im Positiven als auch im Negativen und schützen will vor Hassrede, aber zugleich auch schützen will vor Eingriffen von irgendwelchen Internetplattformen, dann muss man anders vorgehen. Ein Ansatz ist sicher, dass man gegenredet, dass man das nicht unkommentiert stehen lässt. Aber es gibt auch andere Ansätze, die wichtig sind.
Zum Beispiel?
Was man auch bedenken sollte, ist, wer hier spricht und wie. Man muss auch die Leute bloßstellen, die da organisierte Hetzkampagnen im Internet betreiben. Und man muss auch sagen, inwiefern spielen die Algorithmen der Plattformen eine Rolle, sehr spalterisches oder hetzerisches Gedankengut nach oben zu spülen. Facebook ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Wir wissen nicht, warum da wie was groß wird. Bei YouTube ist es dasselbe. Und wir würden uns wünschen, dass hier die Plattformen mit offeneren Karten spielen und auch Wissenschaftlern viel direkteren Zugriff erlauben auf die Daten, damit man sich das ansehen kann.
Und was ich mich frage, müsste man nicht auch an der Kommunikationsstruktur in diesen Netzwerken ansetzen? Weil was man also beobachten kann, dass die ja so gebaut sind, dass sie gerade so einer Radikalisierung zuspielen. Also sind auf Abgrenzung, auf Selbstbestätigung optimiert, auf Eile und auf Emotionen, dass man schnell mal was hinpostet und auf Stimmung macht. Das ist doch, scheint mir, ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man in dieser Struktur versucht, irgendwie gegenzuhalten.
In gewisser Weise sind wir abhängig geworden von den Plattformen. Die sind so wichtig für den öffentlichen Diskurs. Viele von den Effekten, über die wir jetzt diskutieren, die beruhen auch darauf, dass wir das nicht beeinflussen können. Facebook kann von einem Tag auf den anderen einen Algorithmus ändern und sagt, früher durftet ihr über politische Themen streiten, jetzt wollen wir bedeutungsvolle Interaktion zwischen Freunden und Familie. Da hat aber niemand zugestimmt. Da haben wir nicht mitgeredet als Öffentlichkeit. Ich würde sagen, der beste Ansatz wäre, die zur Transparenz, zur Offenheit zu zwingen und auch zu sagen, wir wollen das Nutzer mitbestimmen. Das sind auch unsere Plattformen.
Sagt Alexander Fanter, Journalist von netzpolitik.org. Er und seine Kollegen haben europaweit Posts analysiert, um herauszufinden, wie toxisch die Debatten im Netz wirklich ablaufen. Vielen Dank für das Gespräch.